Indonesien, die viertgrößte Bevölkerung weltweit.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam nach Asien blicken. Und zwar in den Staat mit der viertgrößten Bevölkerung weltweit. 276 Millionen Menschen leben in Indonesien. Und damit mehr als dreimal so viele wie in Deutschland. Mehr Einwohner als Indonesien haben lediglich Indien, China und die Vereinigten Staaten. Berücksichtigen wir jetzt noch, dass gleich dahinter Pakistan auf Platz 5 folgt, dann sehen wir, dass 4 der 5 bevölkerungsreichsten Staaten in Asien liegen. Auf Platz 6 folgt mit Nigeria der erste afrikanische Staat, über den ich in Episode 97 dieses Podcasts ausführlich gesprochen habe. Und bei der großen indonesischen Bevölkerung fällt vor allem auf, wie jung sie ist. Das Durchschnittsalter liegt bei gut 31 Jahren. Ein Drittel ist jünger als 20 Jahre. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen, dann sehen wir ein Durchschnittsalter von 47 Jahren und eine Quote von nur 19% unter 20 Jahren. Die Fläche Indonesiens ist mit 1,9 Millionen Quadratkilometern mehr als 5-mal so groß wie die deutsche. Gehen wir nach der Wirtschaftskraft, dann liegt Indonesien auf Rang 16 weltweit. In Asien ist Indonesien damit das fünftstärkste Wirtschaftsland hinter China, Japan, Indien und Südkorea. Innerhalb der Gruppe der 10 ASEAN-Staaten ist die indonesische Volkswirtschaft die größte. Bis 2030 möchte Indonesien zu einer der 10 größten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen. Dafür müssen in den kommenden Jahren Staaten wie Spanien, Mexiko, Australien und auch Südkorea überholt werden. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner lag Ende des vergangenen Jahres bei $4.900. Zum Vergleich. Das deutsche BIP pro Kopf lag mit $53.000 gut 10-mal zu hoch. Die Wachstumsraten sprechen allerdings ganz klar für Indonesien. Über die vergangenen 20 Jahre ist das BIP pro Kopf dort um 320% angestiegen, das deutsche um 72%. Und über die kommenden 5 Jahre traut der IWF dem indonesischen BIP pro Kopf einen weiteren Anstieg um 42% zu, dem deutschen BIP pro Kopf lediglich um 18%. Schauen wir genauer auf das Bruttoinlandsprodukt. Jeweils gut 40% der gesamten Wertschöpfung kommen aus Produktion und Dienstleistungen, der Rest aus der Landwirtschaft. Bei der Aufteilung nach Erwerbstätigen ist das etwas anders. 29% der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft, 22% in der Produktion und 49% im Dienstleistungsbereich. Gerade beim Blick auf den Dienstleistungssektor mag es durchaus überraschen, dass Indonesiens Abhängigkeit vom Tourismus kontinuierlich zurückgegangen ist. 16 Millionen Touristen waren im Jahr 2019 nur für 1,6% des BIP verantwortlich. 1998 haben deutlich weniger Touristen, nämlich knapp 5 Millionen, noch für 4,5% des BIP gesorgt. Der wirtschaftliche Fokus des noch amtierenden und im Oktober scheidenden Präsidenten Joko Widodo liegt hier auf anderen Bereichen. Und das sind ganz besonders Infrastrukturprojekte wie Hochgeschwindigkeitszüge und Flughäfen. Zudem plant er für das aus allen Nähten platzende und mittlerweile auch absinkende Jakarta eine neue Hauptstadt. Im Außenhandel hat Indonesien in den vergangenen Jahren stets einen Überschuss erzielt. Dabei sind die Warenströme zwar kontinuierlich angestiegen, allerdings ist die Steigerung des Außenhandels nicht das erklärte Ziel der indonesischen Wirtschaftspolitik. Im Gegenteil, Indonesien verfolgt eine protektionistische Handelspolitik. Indonesien ist entsprechend auch kaum in internationale Lieferketten eingebunden. Stattdessen will Indonesien die eigene Wirtschaft sowohl über Exportverbote als auch über Importbeschränkungen fördern. Beispielsweise sollen Ausfuhrverbote von Erzen und Nickel zur Weiterverarbeitung im Land zwingen und so die Industrialisierung fördern. Und hier müssen wir wissen, dass Indonesien für fast die Hälfte der globalen Nickelförderung steht. Mit demselben Ziel gibt es Einfuhrverbote, beispielsweise für medizintechnische Geräte. Dadurch sollen ausländische Unternehmen zur Produktion vor Ort gezwungen werden. Wieder andere Unternehmen werden in das Land gelockt. Aktuell versucht der noch amtierende Präsident, Apple zur Produktion nach Indonesien zu locken. Und angesichts der aktuell hohen Abhängigkeit von China scheint Apple hier nicht abgeneigt zu sein. Wichtigster Handelspartner Indonesiens ist sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten China. Zudem tauchen Singapur, Japan, Malaysia und die USA sowohl bei den indonesischen Importen als auch bei den Exporten jeweils unter den Top 6 Handelspartnern auf. Dabei verkauft Indonesien vor allem Kohle, Palmöl und Stahl. Eingeführt werden Maschinen, Kfz- und Kfz-Teile sowie Rohöl und Ölprodukte. Der Handel zwischen Deutschland und Indonesien floriert deutlich weniger, als es die wirtschaftliche Größe Indonesiens vermuten lassen würde. Bei den deutschen Exporten ist Indonesien Nummer 50 von insgesamt 239 Handelspartner. Lediglich 0,2% aller deutschen Exporte gehen nach Indonesien. Bei den deutschen Importen steht Indonesien auf Rang 41. Und so werden in die deutlich kleineren ASEAN-Staaten Thailand, Malaysia und Vietnam mehr deutsche Waren geliefert als nach Indonesien. Perspektivisch versucht die EU, das zu ändern. Denn es laufen bereits seit 2016 Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen zwischen Indonesien und der EU. Ein großer Diskussionspunkt sind hier allerdings weiterhin Fragen zur Nachhaltigkeit. Und dass die Entwicklungsstände in Sachen Nachhaltigkeit unterschiedlich sind, das sehen wir auch am Sustainable Development Goals Index der UN. Hier steht Deutschland auf Rang 9 von 166 Staaten, Indonesien auf Platz 75. Ein weiteres Hindernis für intensivere Wirtschaftsbeziehungen ist die Korruption. Im Korruptionsindex belegt Indonesien Rang 110 von insgesamt 180 Ländern. Zum Vergleich, Deutschland steht hier auf Platz 9. Die Staatsverschuldung liegt bei knapp 40% des BIP. Das klingt harmloser, als es ist. Denn diese Schulden sind im Wesentlichen Auslandsschulden. Begeben sind diese in japanischen Yen, US-Dollar und auch in Euro. Eine 9-jährige Anleihe in Euro wird aktuell mit einer Rendite von 3,9% gehandelt. Das entspricht einem Zinsaufschlag von etwa 1,25% relativ zu einer deutschen Bundesanleihe. Und damit sind wir schon mitten im Kernteil dieses Podcasts, eben im Thema der Geldanlage. Gehen wir vom Renten zum Aktienmarkt über und überprüfen, ob denn die hohen Wachstumsraten auch mit steigenden Aktienkursen einhergegangen sind. Der Jakarta Stock Exchange Composite Index hat sich über die vergangenen Jahrzehnte beeindruckend entwickelt. Inklusive Dividenden ist er in den letzten 20 Jahren um 1500% nach oben geklettert und stellt damit alle großen Indizes wie den S&P 500, den Nikkei 225 und auch den DAX in den Schatten. Allerdings muss ich hier ergänzen, dass diese 1500% die Performance in lokaler Währung, also in der indonesischen Rupie sind. Und die Rupie hat in diesem Zeitraum deutlich abgewertet. Aber auch in Euro steht für den Jakarta Composite Index über die letzten 20 Jahre eine Performance von plus 935%. Zum Vergleich. Der DAX kommt auf 373%, der S&P 500 auf 684. Im laufenden Jahr war mit dem Jakarta Composite Index allerdings noch kein Geld zu verdienen. Die rückläufigen Unternehmensgewinne haben sich hier auch in fallenden Kursen bemerkbar gemacht. Dieser Rückgang auf der Gewinnseite führt dazu, dass das historische KGV bei 39 steht. Das zukünftig erwartete von 12 zeigt allerdings, dass die Anleger hier mit einer kurzfristigen Aufholung dieses Gewinneinbruchs in Form einer Verdreifachung der Unternehmensgewinne rechnen. Die Unterschiede bei Volatilität und maximalem Drawdown sind geringer, als sie viele jetzt sicherlich erwarten würden. Dennoch sollten Indonesien-Anleger etwas stärkere Nerven mitbringen. Über die letzten 20 Jahre liegt die durchschnittliche Einjahresvolatilität in Jakarta bei 24%. Beim DAX sind das 20%. Und der maximale Verlust fällt mit minus 66%, 11% höher aus als beim DAX. Wie es in Indonesien weitergeht, das werde ich für Sie beobachten. Vor allem dann, wenn im Oktober der bereits im Februar gewählte aktuelle Verteidigungsminister Prabowo Subianto das Präsidentenamt übernimmt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.